die Nachrichten von SRF um 9 mit Jan Fundhobel. Der Ausschluss von Marine Le Pen von den französischen Präsidentschaftswahlen bis in die politische Mitte hinein sei man nicht wirklich glücklich mit dem Gerichtsurteil, sagt unser Beobachter. Und das Schweizer Handelsregister, es sei zu komplex und trotz Kritik passiere zu wenig, sagt die eidgenössische Finanzkontrolle. Das Wetter, es wird ziemlich sonnig, gibt aber auch einige Wolkenfelder und es weht eine kräftige Bise. Marine Le Pen will nicht akzeptieren, dass sie von den französischen Präsidentschaftswahlen 2027 ausgeschlossen worden ist, wegen Veruntreuung von EU-Geldern. In einem Fernsehinterview sprach sie von einem politischen Urteil und kündigte Berufung an. Die Aussichten für die Rechtsaußenpolitikerin seien aber gering, sagt unser Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
Der Berufungsprozess müsste innerhalb von weniger als 2 Jahren abgeschlossen sein und mit einem milderen Urteil ausgehen, insbesondere diese sofort wirksame Unwählbarkeit umstoßen. Dass ein solches Szenario wenig realistisch ist, das räumte sie gestern Abend selber ein. Sie habe nicht die Kontrolle über den juristischen Kalender. Versuchen will es Le Pen trotzdem.
Ihre Partei, das Rassemblement National, hat derweil zu Protesten aufgerufen. Philipp Scholkmann sagt, bis in die politische Mitte hinein sei man nicht ganz glücklich mit dem Urteil.
Marine Le Pen sollte in der politischen Arena bekämpft, nicht von der Justiz aus dem Rennen genommen werden, heißt es da. Links ist der Tenor, dass der Rechtsstaat respektiert werden müsse und das Urteil vielleicht hart sei, aber im Verhältnis eben zur Schärfe der Gesetze. Und wenn man diese abschwächen wolle, dann sei der Ort dazu das Parlament, nicht der Gerichtssaal.
Sagt unser Frankreich-Beobachter Philipp Scholkmann. Gestern hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu einen neuen Chef des Inlandgeheimdienstes vorgestellt. Heute nun hat er die Ernennung von Eli Sharvit, einem früheren Marinekommandanten, wieder zurückgezogen. Netanyahu lässt mitteilen, dass er nach reiflicher Überlegung beabsichtige, auch andere Kandidaten in Betracht zu ziehen. Einen Grund dafür nennt er nicht. Mit der Absetzung des bisherigen Chefs des Inlandsgeheimdienstes beschäftigt sich auch die Justiz. Das oberste Gericht von Israel hat die Absetzung vorübergehend gestoppt. Nun muss es entscheiden, ob sie rechtmäßig war. Wir kommen zu Kurzmeldungen und bleiben zuerst in Israel. Der Nothilfekoordinator der UNO wirft Israel nämlich vor, 15 Mitarbeitende von Hilfsorganisationen getötet zu haben im Süden des Gazastreifens. Es handelt sich um Mitarbeitende der UNO, des palästinensischen Roten Halbmondes und des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Zivilschutzes. Israel hat sich bislang nicht direkt dazu geäußert. China führt eine umfassende Militärübung rund um Taiwan durch. Ziel sei, die Operationsfähigkeit der Truppen zu testen und die Übung sei eine Warnung an die taiwanesische Unabhängigkeitsbewegung, sagt China. Taiwan kritisiert die Übung und sagt, China sei zum weltweit größten Unruhestifter geworden. Ein Unwetter über der Ägäis hat auf mehreren griechischen Inseln zu Schäden geführt. Auf Mykonos, Paros und Chios dürfen keine Autos mehr fahren. Das haben die Behörden angeordnet, weil Straßen überflutet sind. Die Schulen seien geschlossen, berichten griechische Medien. Wir kommen in die Schweiz, zum Handelsregister. Dort kann man sich über Unternehmen informieren. Doch das System sei zu kompliziert und es gebe kantonale Unterschiede, das kritisiert die eidgenössische Finanzkontrolle. Der Bund und die Kantone seien sich zwar einig, dass das Handelsregister vereinfacht und vereinheitlicht werden soll, dennoch sei in den letzten Jahren wenig geschehen. Schon vor 7 Jahren hatte die Finanzkontrolle ähnliche Probleme kritisiert. Wir kommen zu den Devisendaten, geliefert von SIX. Der Euro wird zu 95,42 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,32 Rappen. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne. Teils dichtere Wolken hat es vor allem im Osten und gegen Abend auch im Süden. Im Norden gibt es mit starker Brise um 12 Grad, im Süden um 17 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Jan Gröbler.
SRF 2 Kultur.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Gysin. Wer kein Geld oder nur wenig Geld zur Verfügung hat, der hat es im Leben besonders schwer. Das gilt heute ebenso wie in früheren Zeiten. Heute allerdings gibt es, zumindest in der Schweiz, eine nicht geringe Anzahl an Unterstützungsangeboten für arme Menschen. Das war nicht immer so. Wie in der Schweiz in früheren Zeiten mit armutsbetroffenen Menschen umgegangen ist, das ist jetzt Thema in Kontext.
Ich habe mich natürlich gefragt, was ist ein Armenhaus damals überhaupt gewesen? Ich habe nachher auch gemerkt, es hat enorm viele Armenhäuser in der Schweiz zu selber Zeit und schon vorher. Und eben zum Teil bis in die 70er Jahre rein.
Heute sprechen wir über Armenhäuser in der Schweiz. Und ich muss sagen, mich führt dieser Begriff Armenhaus ja eher weit zurück in die Vergangenheit. Also ja, in die Zeit von Jeremias Gotthelf, also in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Ja, und das ist ja auch nicht falsch. Gerade im 19. Jahrhundert gab es besonders viele Armenhäuser. Das war, wenn man so will, die Blütezeit der Armenhäuser. Aber es gab sie eben dann doch noch viel länger, als man heute denkt, nämlich noch bis in die 1970er Jahre hinein.
Mir hat es Wunder genommen, wie ist so ein Armenhaus? Was läuft dort ab? Wer kommt überhaupt dort her? Und warum hat es das so lange gegeben? Natürlich ist das jetzt ein paar Generationen her, aber für mein Gespür, ich bin jetzt 69, ist das eben noch nicht so lange her.
Das sagt die Schriftstellerin Katharina Geiser. Ihre Ururgroßmutter hat ihre letzten Tage in einem solchen Armenhaus im Kanton Bern verbracht. Und darüber hat Katharina Geiser jetzt einen Roman geschrieben.
Ja, dieser Roman, der liegt hier vor uns, sind gut 250 Seiten, Titel »Die Wünsche gehören uns«.
Für dieses Buch hat Katharina Geiser viel recherchiert und dabei ist ihr klar geworden, arme Menschen wurden nicht nur gemieden und verachtet, sondern auch entrechtet. Und
genau darüber sprechen wir heute und schauen zurück in eine Vergangenheit, die ja so vergangen noch gar nicht ist.
Mein Name ist Katja Schönherr.
Du bist als Literaturredaktorin dieser Geschichte nachgegangen. Ich bin Berner Senn.
Die Zustände in diesem Armenhaus waren sehr prekär. Es hat nur 6er- und 8er-Zimmer gegeben. Man konnte sich weder erholen, noch sind die eigenen Gebrechen oder Krankheiten wirklich gut behandelt worden. Also ich stelle mir vor, wie jemand mit offenen Beinen und Rheuma dort gelandet ist, ist es nicht mehr lang gegangen.
Die Ururgroßmutter von Katharina Geiser ist dann tatsächlich bereits nach 5 Tagen im Armenhaus gestorben. Das war 1953 und diese Ururgroßmutter war damals 84. Sie wollte nicht ins Armenhaus, sie war aber auch nicht in der Lage, sich gegen diese Einweisung zu wehren.
Also mit anderen Worten, sie wurde zwangsangewiesen.
Ganz genau, und es war auch eine gängige Praxis damals, auch 1953 noch. Katharina Geiser beleuchtet in ihrem Buch also ein dunkles Kapitel Schweizer Sozialgeschichte, die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen.
Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen, das ist ein Begriff, den ich in letzter Zeit öfter gehört habe.
Ja, und das Thema wird auch gerade intensiv historisch aufgearbeitet.
Das kann ich bestätigen. Also es gibt aktuell eine Ausstellung dazu im Landesmuseum Zürich und auch eine im Historischen Museum Bern. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es noch gar nicht so lange her, dass den Opfern solcher Zwangsmaßnahmen eine finanzielle Entschädigung vom Bund zugesprochen wurde.
Ja, 25.000 Franken waren das. Das war aber übrigens ausdrücklich keine Entschädigung, Berner, weil man das Erlebte nicht angemessen entschädigen kann. Das geht einfach nicht. Sondern man hat gesagt, das ist eine Art Anerkennung, zumindest eine Anerkennung des erlittenen Leids.
Also mir fällt dazu spontan auch noch das Schicksal von Verdingkindern ein.
Ja, Verdingkinder gehören auch zu diesem Themenkomplex. Das alles wird unter dem Begriff fürsorgerische Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierung zusammengefasst.
Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen. Lass uns diesen Begriff mal ein wenig aufdröseln.
Ja, das muss man auch wirklich mal aufdröseln, vor allem um sich die ganze Widersprüchlichkeit vor Augen zu führen. Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen, da steckt Fürsorge drin, aber auch Zwang. Der Staat hat also unter dem Label der Fürsorge, unter dem Label, dass man Menschen helfen wolle, Zwang ausgeübt. Menschen wurden ohne Gerichtsurteil administrativ versorgt, so hat man das genannt. Und das heißt konkret, sie wurden in Arbeitsanstalten, Trinkerheilanstalten oder eben in Armenhäuser eingewiesen. Letztlich waren sie der Willkür von Entscheidungsträgern in ihrer Gemeinde oder ihrem Bezirk ausgeliefert. Das war der Ansatz damals, um Armut zu bekämpfen.
Okay.
In einem Atemzug mit diesen fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen werden meist die Fremdplatzierungen von Kindern erwähnt, also dass man beispielsweise einer alleinerziehenden Frau das Kind weggenommen und in ein Heim gesteckt hat. Es zählen außerdem Zwangsadoptionen dazu und auch, du hast es erwähnt, die Ausbeutung von Verdingkindern, also die Ausbeutung von Kindern als billige Arbeitskräfte auf Bauernhöfen.
Und das Schicksal von Verdingkindern wird auch deshalb so breit zur Kenntnis genommen, weil viele der Betroffenen ja heute noch leben und ja, es inzwischen alte Menschen von ihrem Schicksal berichten können.
Ja, diese tragischen Kinderschicksale haben viele angerührt. Und um jetzt aber auf die Armenhäuser zurückzukommen, vom Leben und den Zuständen in diesen Institutionen weiß die Allgemeinheit hingegen kaum was. Und das liegt vor allem daran, dass es kaum noch Zeitzeugen gibt. Die meisten von ihnen sind inzwischen verstorben. In Armenhäusern waren nämlich vor allem ältere, gebrechliche und auch kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung untergebracht.
Also das heißt, Katharina Geiser hat für ihr Buch mit niemandem sprechen können, der selbst in einem Armenhaus gelebt hat.
Genau. Und als Katharina Geiser 1956 zur Welt kam, war ihre Ururgroßmutter auch schon seit 3 Jahren tot. Geiser kannte ein paar Eckpunkte zu ihrer Biografie. Sie wusste, dass Elise Linda Brandt 1868 in Steffisburg geboren wurde. Sie hat 3 eigene Kinder geboren, von denen sind 2 ganz früh verstorben. Außerdem hat sie 4 Stiefkinder großgezogen. Sie hat fast ihr ganzes Leben lang als Wäscherin gearbeitet, ja, und nebenher immer Haushalt und Kinder. Also das Leben dieser Frau dürfte eine einzige Schufterei gewesen sein.
Ja, so klingt es, ja.
Ihr Mann starb dann 30 Jahre vor ihr. Elise lebte dann noch lange mit einem ihrer Stiefsöhne zusammen, der auch finanziell für sie aufkam. Als dieser Stiefsohn dann Anfang 1953 starb und niemand aus der Familie mehr bereit war, sich um sie zu kümmern, kam Elise schließlich ins Armenhaus. So viel wusste Katharina Geiser über ihre Urgroßmutter. Aber was darüber hinaus das Thema Armenhäuser anging, das musste sie alles recherchieren. Sie ist in Archiven gewesen, hat alte Berichte gelesen und mit Historikern gesprochen.
Ich selbst habe noch kein Buch von Katharina Geiser gelesen, aber ich sehe da hinten hier in der Kurzbiografie über sie. Sie hat mehrere Romane geschrieben.
Ja, sie hat schon viel veröffentlicht und besonders angetan haben es ihr historische Stoffe und vor allem das Leben ihrer Ururgroßmutter Elise. Das treibt Katharina Geiser schon lange um. Sogar im letzten Roman hat sie über Elise geschrieben. Unter offenem Himmel hieß der. Und darin ging es um Elise, als sie sehr jung war. Und jetzt im neuen Roman »Die Wünsche gehören uns« hat sich Katharina Geiser eben dem Lebensende ihrer Ururgroßmutter gewidmet. Konkret den letzten Tagen ihres Lebens, die sie im Armenhaus verbringen musste. Elise ist, wie gesagt, mit 84 in ein Armenhaus in der Nähe von Thun gebracht worden. Sie war also schon recht alt und Katharina Geiser vermutet, dass diese Zwangseinweisung ihr den letzten Lebenswillen geraubt hat.
Ich glaube, dass sie die Einstellung schon gehabt hat, wenn man mich dorthin bringt, ich bleibe nicht mehr lange dort. Und ich habe das relativ spät, da bin ich schon mitten im Text gsi, habe ich herausgefunden, dass sie nur 5 Tage sich aufgehalten hat im Armenhaus. Das ist mir aber nachher eigentlich entgegengekommen für die ganze Struktur des Buches.
Ja, und die Struktur dieses Buchs ist, dass es an den 5 Tagen im Frühjahr 1953 spielt. Es beginnt an dem Tag, als Elise ins Armenhaus gebracht wird und es endet mit ihrem Tod im Brückli. So heißt das Armenhaus im Roman.
Du sagst, so heißt es im Roman.
Ja, in Wirklichkeit hieß es anders. Katharina Geiser möchte aber den echten Namen gerne für sich behalten. Und für Brückli im Buch hat sie sich entschieden, weil dieser Ort für ihre Ururgroßmutter ja, den Übergang zwischen Leben und Tod markiert hat. Es ist aber tatsächlich ein Name, den es hätte geben können. Armenhäuser hatten nämlich mitunter Namen, die ja angesichts der damaligen Zustände fast zynisch klingen. Namen wie Sonnenschein oder Waldheim oder Gottesgnad. Ich würde sagen, wir hören mal rein ins Buch, eine Stelle aus dem Anfang, als Elise im Brückli ankommt.
Schwester Burger verkniff es sich nicht zu erwähnen, dass selten jemand mit einem Koffer anreise. Die meisten brächten ein Bündel mit, höchstens, wenn überhaupt. Elise meinte, so etwas wie Anerkennung herauszuhören. Ein strenger Geruch kam von dem langen Gestell hinter der Eingangstür, das fast die ganze Länge des Treppenhauses einnahm. Sämtliche Schuhe der Heimbewohner standen hier, ausgerichtet in Reih und Glied. Wären die Schuhe kreuz und quer dagelegen, hätte dies beruhigend familiär wirken können. Doch zum einen verbot das die Hausordnung und zum anderen war an diesem Ort Zeit in Hülle und Fülle vorhanden, um Schuhbändel aus Langeweile oder Gewissenhaftigkeit in Schuhe zu stopfen. Selbst jene, für die das letzte Stündchen bald schlagen würde, die Kirche lag jenseits der kleinen Schlucht, fügten sich dieser Ordnung, sofern sie denn noch dazu imstande waren, sich hinunter ins Erdgeschoss zu begeben. Die Filzpantoffeln, die Elise zugeschoben wurden, waren ausgelatscht.
Viele Schuhe stehen da im Regal ganz ordentlich aufgestellt. Das bedeutet viele Leute. Und Katharina Geiser hat ja vorhin gesagt, die Zustände, die waren prekär.
Die Armenhäuser wurden zunächst von der Kirche, später dann staatlich von den Gemeinden und Bezirken betrieben. Ja, und sie sollten die Allgemeinheit möglichst nichts kosten. In dem Armenhaus, in dem Elise Linda Brandt starb, wohnten über 60 Menschen. Es war ein kleines Haus, es war eng, es war massiv überbelegt. Die hygienischen Bedingungen waren miserabel.
Ja, und was erzählt Katharina Geiser nun da?
Es wird von der Ururgroßmutter, also von Elise, erzählt, ihre 5 Tage eben im Armenhaus. Dazu dann in Rückblenden, wie ihr Leben bis zu dieser Zwangseinweisung verlaufen ist. Im Buch kommen aber auch die Lebensgeschichten von anderen Menschen vor, die damals mit der Ururgroßmutter zusammen im Armenhaus gewohnt haben könnten. Also es ist ein Sammelsurium an traurigen und tragischen Biografien.
Und wie liest sie das?
Ja, manchmal schon ein bisschen verwirrend, eben weil es so viele Lebensgeschichten in einer Geschichte sind. Es gibt auch manchmal Perspektivwechsel, die ich beim Lesen nicht immer nachvollziehen konnte. Mitunter war mir auch die Sprache etwas zu sanft für die krassen Umstände, die sie ja beschreibt. Aber bei aller Verwirrung, dass so viele Biografien geschildert werden, ist gleichzeitig auch die Stärke vom Buch, ne? Es ist ein Panorama von Menschen, die einfach Pech gehabt haben. Am Anfang ihres Schreibprozesses, hat mir Katharina Geiser erzählt, hat sie übrigens alle Armenhausbewohnerinnen und Bewohner erstmal gezeichnet.
Ich habe jeden Tag nachher 1-2 Porträts gezeichnet und habe nachher angefangen, denen auch einen Namen zu geben, diesen Leuten, diesen möglichen Armenhausbewohnern. Ich habe nachher auch die Zeichnungen selber abfotografiert, ein bisschen ausgedruckt und habe sie so umeinander geschoben, um zu schauen, wer würde jetzt mit wem im Zimmer sein. Und das war ein ganz eigenartiges Gefühl gewesen, weil manchmal musste ich dann jemanden wieder wegtun und denke, nein, also diese Frau passt jetzt da gar nicht rein oder der Mann, der ist irgendwie, der nimmt zu viel Raum ein oder ja, passt einfach nicht und habe ihn wieder ganz rausgetan, ganz aus dem Projekt raus, so dass am Schluss einfach die Leute da waren und erst dann, als ich die, glaube ich, jetzt 64 Leute hatte und die so eingerichtet habe in diesem Haus, dann ist plötzlich gegangen mit Schreiben.
Ja, und schau mal, Bernhard, da die kleinen Porträts, die sind jetzt auch alle hinten im Buch abgedruckt, ja. Diese Zeichnungen.
Ja, ich sehe das. Das sind eigentlich ganz, ganz gute Zeichnungen, muss ich sagen. Daneben dann immer so ein paar Worte.
Ja, also hier, sie kann auch zeichnen.
Ja, das kann sie sehr wohl. Da steht dann zum Beispiel hier, Jacqueline Fritz arbeitete im Winter als Schneeschipper, im Sommer als Heizer auf Dampfschiffen auf verschiedenen Seen in der Schweiz, leidet an einer fortgeschrittenen Arterienverkalkung und ist gemütskrank. Oder hier die Klopfenstein-Eva, geisteskrank, die Diagnose traumatisiert und hirnverletzt, beschreibt es genauer, da Eva von ihrem Ehemann fast zu Tode geprügelt wurde. Nach einem Spitalaufenthalt kam sie ins Brückli, steht da.
Der Kosmos dieser Figuren, den sie recht liebevoll beschreibt, den findet man in diesen Fürsorgeakten. Und ich habe tausende davon gelesen. Das sind solche Lebensläufe.
Das hat mir der Historiker Thomas Huonka über Katharina Geisers Roman gesagt. Huonka hat sich intensiv mit Armenhäusern beschäftigt und er war auch Mitglied einer unabhängigen Expertenkommission, die der Bundesrat vor gut 10 Jahren zur Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen einberufen hat. Und von ihm wollte ich erstmal ganz generell wissen, wie und wann die Armenhäuser in der Schweiz entstanden sind.
Die allerersten, das waren diese Waisen- und Zuchthäuser in Zürich und in Basel, die entstanden im 17. Jahrhundert. Aber die große Entstehungszeit war im sogenannten Jahrhundert der Anstalten, im 19. Jahrhundert. Aber auch noch im 20. wurden eigene Gebäude mit dem Titel Armenhäuser neu errichtet.
Das Anstaltswesen war also jahrhundertelang ein fester Bestandteil der Sozialpolitik. Thomas Wonka hat mir erklärt, dass dabei der Anspruch, bedürftigen Menschen zu helfen, eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. In erster Linie ging es um die Isolation vom Rest der Gesellschaft. Armhäuser standen deshalb auch meist am Rande eines Ortes, nie mittendrin.
Dieser Isolationsgedanke ist nicht zu unterschätzen, denn vorher gab es die Institution des sogenannten Umgangs. Das funktionierte so, dass man die Armen in der Gemeinde, die Obdachlosen, dass man die reihum in die mittleren, reicheren Häuser schickte, an den Tisch des Hauses, oder gut, manchmal wurden sie dann auch im Nebengebäude untergebracht. Und dort waren sie dann für 2-3 Monate, dann mussten sie weiterziehen ins nächste größere Haus mit Haushalt. Und so zogen sie dann von Haus zu Haus im gleichen Ort, und das war dann eben der Umgang. Und natürlich fiel das denjenigen, wo diese armen Mitbürgerinnen und Mitbürger einquartiert wurden, relativ lästig. Die Hilfe war ja sehr privat, es war etwas wie eine Einquartierung. Und um aus diesem System herauszukommen, hat man dann diese Armenhäuser gegründet.
Thomas Wonka hat mir zum Beispiel die Hausordnung des Armenhauses von Rafts im Kanton Zürich gezeigt. Und ich habe mal einen Auszug daraus mitgebracht, einfach um einen Eindruck zu vermitteln.
Artikel 38. Das Anstaltsgebäude soll im Sommer um 9 Uhr und im Winter um 7.30 Uhr abends geschlossen werden. Nachher dürfen keine Anstaltsgenossen mehr vor dem Hause sein. Artikel 40. An Sonn- und Feiertagen haben die gesunden, nicht ekelhaften erwachsenen Anstaltsgenossen und die schulpflichtigen Kinder unter Aufsicht der Vorsteherschaft den Gottesdienst zu besuchen und nach beendetem Gottesdienst sofort wieder in die Anstalt zu gehen. Artikel 43. Strafbar sind folgende Vergehen: Ungehorsam gegen die Befehle und Anordnungen der Vorsteherschaft, Beschimpfungen oder gar Tätlichkeiten gegen dieselben. Ferner Streit, Zank, Drohungen, Spöttereien, Bettel, Entweichung oder Versuch dazu aus der Anstalt, Besuch von Wirtshäusern, Trägheit, Widerspenstigkeit und alle anderen Vergehen gegen gute Sitte und Ordnung. Artikel 44. Disziplinarstrafmittel sind Verweis, Kostminderung und Arrest. Die beiden letzteren Strafmittel können miteinander verbunden werden.
Das sind ganz schön viele Einschränkungen. Mir ist jetzt da vor allem der Begriff ekelhaft hängen geblieben.
Ja, und solche Wörter liest man in den Quellen andauernd. Ekelhaft, liederlich, arbeitsscheu. Das zeigt, wie ein Großteil der Gesellschaft damals auf arme Menschen geschaut hat. Arm sein galt als Schande. Und die Menschen in Armenhäusern nannte man bezeichnenderweise auch Insassen, als wären sie Kriminelle in einem Gefängnis. Ja. Hier noch ein anderes Beispiel, das mir der Historiker Thomas Wonka genannt hat, womit ein armer Mensch konfrontiert war.
Er musste mit Betitelungen rechnen, die aus heutiger Optik wirklich krass sind. Das im Kanton Luzern hießen die Leute, die um Fürsorge nachsuchten in der Gemeinde, ganz offiziell, und in den Akten steht das so, Gemeindebelästiger. Also das spricht ja auch schon Bände.
Was für ein Ausdruck, Gemeindebelästiger. Hatten Armenhausbewohner überhaupt irgendwelche Rechte?
Ja, wenn sie Glück hatten und es noch konnten, durften sie in der Umgebung ein bisschen spazieren gehen. Sie hatten auch ein Anrecht auf Nahrung. Zu essen gab es allerdings wenig. Hafergrütze, Kartoffeln, Brot. Untergebracht war man, wie gesagt, in engen Mehrbettzimmern. Ja, im Grunde fällt vor allem die Entrechtung auf.
Entrechtung heißt?
Ja, die Männer verloren mit Eintritt ins Armenhaus ihr Stimmrecht. Die Frauen, man darf es nicht vergessen, hatten ohnehin noch keins. Klar. Außerdem wurden die Armengenössigen, also unterstützungsbedürftige Personen, in ihren Heimatort geschafft, selbst wenn sie nie dort gewohnt hatten. Also oft kamen sie dann noch in eine ihnen völlig fremde Umgebung. Und was jemand noch an eigenem Besitz hatte, musste er beim Eintritt ins Armenhaus abgeben. Dazu noch mal eine Stelle aus dem Roman von Katharina Geiser. Hier bekommt Elise von der Armenhausmutter Ottilia gerade eine der Hausregeln erklärt.
Schwester Ottilia hob die Brauen und holte tief Luft. Nun aber zu etwas, was wir hier zur allgemeinen Regel erhoben haben. Es betrifft die Übernahme von persönlichen Wertgegenständen. Da die Heimatgemeinden nur sehr knappe Kostgelder für unsere Pfleglinge bezahlen, ist es üblich, mitgebrachtes Geld und Schmuck abzugeben. Alles, was eben von weltlichem Wert ist. Das gibt unserem Betrieb eine gewisse Sicherheit.
Wie ich sehe, tragen Sie einen Ehering aus echtem Gold vermutlich. Wären Sie so gut, ihn mir zu geben? Und verfügen Sie auch noch über eine Barschaft? Elise schluckte leer.
Die Leute wurden entpersonalisiert, das ist ja das Kennzeichen von solchen Institutionen. Der Raum für persönliche Utensilien, Bilder an den Wänden, einfach jeglicher Komfort, den man in der eigenen Wohnung noch hatte, der war weg. Also es war kein Privatraum, es war ein durchstrukturierter, fremdbestimmter Raum und ein Leben ohne Privatsphäre.
Armenhäuser in der Schweiz, sag mal Katja, gab es eigentlich viele davon?
Es gab viele, das weiß man, aber meine Frage nach der konkreten Anzahl konnte mir der Historiker Thomas Wonka nicht beantworten.
Meines Wissens weiß man das nicht. Es ist eine Forschungslücke, auf die ich gerne hinweise. Es gibt wenige oder gar keine generellen Arbeiten darüber, obwohl das in der Sozialgeschichte eigentlich naheliegend wäre. Da fehlt einfach Statistik, es fehlt regionale oder gar landesweite oder mindestens kantonale systematische Aufarbeitung.
Datenmaterial, sagt er, dürfte es in den Gemeinden und Bezirken jedenfalls mehr als genug geben.
Die Akten sind durchaus vorhanden, auch die Jahresberichte. Die waren eigentlich oft stolz darauf, dass sie eben ein Armenhaus hatten, dass sie denen sogar ab und zu eine Reise ermöglichten oder mal wieder zu Weihnachten eine Wurst spendeten. Das ist alles festgehalten. Es gibt auch die Reglemente dieser Armenanstalten. Es gibt Bewohnendenlisten und zu den allermeisten dieser in den Armenhäusern Lebenden gibt's auch Fürsorgeakten. Die sind nicht immer erhalten, aber es dürfte ausreichend davon vorhanden sein, um mehrere Forschungsprojekte langjährig zu alimentieren.
Also ich finde das schon erstaunlich, dass es da nicht mehr gibt und dass es nicht besser erforscht ist. Ich meine, es gibt so viele Nationalfondsprojekte, die sich mit der Schweizer Geschichte befassen.
Ja, und es gab sogar tatsächlich gerade erst das Nationalfondsprojekt 76. Das hat sich ausdrücklich mit Fürsorge und Zwang beschäftigt. Aber der Aspekt Armenhäuser wurde darin nicht systematisch analysiert. In einzelnen Kantonen, im Aargau, in Bern und in Nidwalden beispielsweise, ist zwar schon viel Forschungsarbeit geleistet worden in den vergangenen Jahren, aber wie gesagt, eine schweizweite systematische Aufarbeitung, die fehlt bislang. Eine beispielhafte Zahl für den Kanton Aargau wäre aber im Jahr 1953, also in dem Jahr, in dem Katharina Geisers Roman spielt, gab es dort 57 Armenhäuser.
57, also das tönt für mich doch jetzt nach recht viel. Also selbst wenn man berücksichtigt, dass der Kanton Aargau einer der größeren Kantone ist.
Ja, aber man darf eben auch nicht vergessen, nach zwei Weltkriegen war die Armut groß und das Sozialversicherungswesen war in der Schweiz gerade erst am Entstehen.
Das führt mich natürlich jetzt zur Frage, 1947 wurde ja die AHV, also die Alters- und Hinterlassenenversicherung eingeführt und ein Jahr später wurden die ersten Renten ausbezahlt. Das gilt als Meilenstein in der Schweizer Sozialpolitik. Hat Katharina Geisers Ururgroßmutter nicht mehr davon profitieren können?
Katharina Geiser weiß nicht, ob Elise noch die Rente bekommen hat. Wenn, dann wären es 40 Franken im Monat gewesen und offenbar war das zu wenig für Elise, um über die Runden zu kommen. Hinzu kam, dass sie auch krank war und Hilfe brauchte. Es hat in der Schweiz trotz der AHV-Einführung noch bis in die 1970er Jahre hinein Armenhäuser gegeben, schlichtweg, weil die Rente vielen nicht gereicht hat. Wer dann ins Armenhaus kam, musste seine Rente übrigens als Gegenleistung für Kost und Logis abgeben.
Armenhäuser und Zwangseinweisung gab es also weiterhin. Wann hat denn diese Praxis dieser radikalen Bevormundung aufgehört?
Das ist markiert mit dem Jahr 1981. Da wurden die Gesetze zur administrativen Versorgung aufgehoben. Und bis dahin war es von Gesetzes wegen also erlaubt gewesen, Tausende von Menschen in irgendeine Anstalt zwangseinzuweisen. Erst nach 1981 wurden die letzten Armenhäuser geschlossen. Einige davon dienen heute noch als Pflegeheime, andere als Wohnhäuser. Viele hat man aber auch abgerissen.
Katharina Geiser hat für die Arbeit an ihrem Roman mit dem Titel »Die Wünsche gehören uns« viel recherchiert. Hat sich für Sie so etwas wie ein Resümee ergeben?
Ja, mir hat Katharina Geiser erzählt, dass ihr dadurch noch einmal bewusst geworden sei, wie schwer das Leben für Menschen war, die aus ärmeren Schichten stammten oder die aus welchen Gründen auch immer nicht den gesellschaftlichen Normvorstellungen entsprochen haben.
Im Grossen und Ganzen, die Artikel, die ich gefunden habe, haben mir eigentlich gezeigt, die Armen sind nicht nur arm gewesen, sie sind auch arm gewesen, wenn sie in die Mühle gekommen sind.
Arme Menschen waren der Willkür der Behörden ausgesetzt. Man hat sie diskriminiert, entrechtet und unentwegt versucht, sie zu disziplinieren und durchs Wegsperren in eine Anstalt zu isolieren. Es ist weniger darum gegangen, den Menschen zu helfen, als vielmehr darum, sie aus dem Weg zu schaffen. Eine von Katharina Geisers zentralen Erkenntnissen, nachdem sie sämtliche Akten der Armhausbewohnerinnen und Bewohner gesichtet hat, aus der Armut herausgeführt, haben die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen keinen einzigen der Menschen, die damals zusammen mit ihrer Ururgroßmutter untergebracht waren.
Das ist eigentlich eine eher vernichtende Bilanz dieser Vergangenheit, die eben so lange noch gar nicht vergangen ist.
Ja, und Katharina Geiser ganz persönlich hat die Beschäftigung mit dieser Vergangenheit dazu angeregt, über ihre eigene Position in der Gesellschaft heute nachzudenken.
Zu wissen, was nachher ein Armenhaus ist und wie jemand stirbt, das ist schon wichtig, gerade wenn man selber älter wird. Man macht sich ja auch ein Bild, wie ist denn mit mir im Alter, wer schaut denn mir vielleicht oder was wollte ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ja, je älter man wird, desto wichtiger werden die Themen, was die Frauen vor einem gemacht haben, geleistet haben und erlitten haben.
Fünf Tage im Armenhaus. Das war ein Kontext von dir, Katja Schönherr. Sounddesign Lukas Fretz, Produktion Anna Jungen. Und das Buch von Katharina Geiser, über das wir gesprochen haben, heißt Die Wünsche gehören uns. Erschienen ist es im Verlag Jung und Jung. Und die Auszüge hat Lara Körte gelesen. Mein Name Bernhard Seng.
Die Klarinettistin Emma Johnson und Skylar Kanga an der Harfe haben hier drei Stücke aus der Suite «The Victorian Kitchen Garden» von Paul Reed gespielt. Davor haben wir die Sendung «Kontext» mit dem Titel «Fünf Tage im Armenhaus» gehört. Und morgen an dieser Stelle, da geht es um Rudolf Steiner, der vor 100 Jahren gestorben ist. Rudolf Steiner ist Begründer der Anthroposophie. Er gilt einerseits als kontroverser Esoteriker, aber auch als visionärer Philosoph. Tatsache ist, Rudolf Steiners anthroposophische Lehre begeistert viele Menschen bis heute. Allerdings gibt es auch reichlich Kritik daran. Was ist an Steiners Gedankenwelt nach 100 Jahren noch aktuell? Darüber reden wir hier auf SRF 2 Kultur morgen um 9 und um 18.30 Uhr. Klaviermusik von Cécile Charminat. Stephen Huff hat hier gespielt, genauer gesagt die Nummer 2 der 6 Konzerttüten Opus 35. Wir haben einen sonnigen Dienstag, 1. April. Es ist zwar noch frisch draußen, aber so schön, wie alles sprießt und blüht. Die Vögel zwitschern und die Hormone spielen verrückt. Zum Beispiel bei Don Giovanni, der Frauenverführer aus Mozarts gleichnamiger Oper, versucht im nächsten Stück das Bauernmädchen Zerlina für sich zu gewinnen. La ci darem la mano.
La ci darem la mano, la mi dirai di sì, che di non è lontano, partiamo e mio da qui.
Ci darem la mano, das Duettino aus der Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart haben wir hier gehört, gesungen von der Sopranistin Barbara Bonney und dem Bariton Håkan Haagegård. Dazu haben wir das Orchester des Schlosstheaters Drottningholm gehört unter der Leitung von Arnold Östmann. Und von wegen Mozart, hätten Sie lieber die Arie des Figaros gehört oder die Königin der Nacht aus der Zauberflöte, dann können Sie sich das wünschen in unserem Wunschkonzert, dem Klassiktelefon am Mittag. Für heute noch ein Plätzchen zu bekommen, könnte schwierig werden, aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Anrufen und uns Ihren Wunsch aufs Band sprechen, das können Sie jederzeit, auch jetzt schon 0848 365 364. Zu hören sind die Wünsche dann immer mittags ab 13 Uhr. 0848 365 364, das die Nummer des Klassiktelefons. Thank you. Allegro, das war der erste Satz aus dem Flötenkonzert A-Moll von Michel Blave. Statt Flöte hat hier Gábor Boldocki das Flügelhorn gespielt. Dazu haben wir die Capella Gabetta unter der Leitung von Andres Gabetta gehört. Der Komponist Michel Blave war ein Zeitgenosse von Antonio Vivaldi und, oh, was für ein Zufall! Von Vivaldi hören wir jetzt ein Concerto. Thank you. Mit der Musik von Antonio Vivaldi Mohr geht es durch den Vormittag. Wir haben das Concerto mit der Nummer 114 im Werkverzeichnis gehört, gespielt vom Orchestra Barocca Accademia Montis Regalis unter der Leitung von Enrico Onofri. Weiterhin einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen. Ich bin Sabine Giesin und zum Schluss dieser Stunde noch Musik von Ferenc Forkos.
Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Marisa Eckli. 7,4 Milliarden Franken, so hoch ist der Wert des russischen Vermögens, das die Schweiz zurzeit gesperrt hat im Rahmen der Sanktionen gegen Russland. Das sind über 1,5 Milliarden Franken mehr als vor einem Jahr, schreibt der Bund in einer Mitteilung. Nebst dem Vermögen hat der Bund unter anderem auch Liegenschaften, Luxusfahrzeuge und Kunstwerke gesperrt, ebenfalls im Rahmen der Sanktionen. Und knapp 7,5 Milliarden Franken der russischen Zentralbank. Die Sanktionen erlassen hat die Europäische Union, nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine angefangen hat. Die Schweiz hat diese mehrheitlich übernommen. Eine neue Volksinitiative will für die Schweiz eine bezahlte Elternzeit nach der Geburt eines Kindes. Beide Elternteile sollen je 18 Wochen bezahlten Urlaub erhalten. Die Elternzeit soll den heutigen Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub ersetzen. Sie soll aus der Erwerbsersatzordnung bezahlt werden. Hinter der Vorlage stehen Vertreterinnen und Vertreter von SP, Grünen, GLP und der Mitte. Sie haben nun anderthalb Jahre Zeit, um die nötigen 100.000 Unterschriften zu sammeln. Nach dem Untergang der Grossbank Credit Suisse gab es Kritik an der Finanzmarktaufsicht FINMA. Nun reagiert die FINMA. Sie passe ihre Organisation an und stelle sich den künftigen Herausforderungen, schreibt die FINMA. Insbesondere gebe es häufiger Kontrollen direkt bei den Banken und Versicherungen. Gleichzeitig gibt die FINMA bekannt, dass die stellvertretende Direktorin Birgit Ruttishauser nach 9 Jahren die Finanzmarktaufsicht verlässt. Und damit zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.656 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 95,37 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,30 Rappen. Und das Wetter? Heute ist es ziemlich sonnig und es hat einige Wolkenfelder. Mit einer starken Brise gibt es höchstens gegen 12 Grad. Im Süden 17 Grad.